Willkommen beim Kompendium des Unbehagens. So eine fremde Stimme. Ja, lange nicht gehört. Ich war, glaube ich, 3 oder mindestens 2 Jahre nicht hier. Aber ich bin auch nicht allein. War ja scheiße.
Ja, das wäre ziemlich langweilig. Vor allem wäre das irgendwie ziemlich blöd, wenn du bei uns allein im Podcast wärst.
Ich bin wieder da. Er ist wieder da.
War lange nicht mehr da, richtig. Ich bin der Einzige, der sonst noch hier ist. Deswegen, also ihr müsst euch mit uns beiden jetzt leider zufrieden geben.
Ja, ist aber eine gemütliche Runde.
Denke ich auch, das wird, genau. Und sag mal, wenn wir beide hier, wer bist du überhaupt? Moment mal kurz.
Ja, das sind natürlich, oh Moment, ich muss mal gerade am Mikro was regeln. So, ja, wie gesagt, lange nicht hier. Ich bin aber immer noch der Timo.
Ja, stimmt.
Der auf YouTube als Videogems unterwegs ist, auf Twitter bin ich auch als Timo, ganz langweilig.
Ja.
Ja, und wir haben meistens über Videospiele gesprochen. So über Nioh zum Beispiel, das war sehr gut.
Ja, genau, wir haben öfter mal über so Kram geredet wie... Wie gesagt, die ersten beiden Nioh-Spiele haben wir drüber geredet. Ich glaube, wir hatten über Sekiro geredet.
Das kann sein. Ich erinnere mich nicht. Aber wenn du es sagst, ja.
Ja, ne? Du glaubst mir das jetzt einfach?
Ja, ja.
Okay, dann ist gut, ja.
Worüber wir nicht gesprochen haben, und da weiß ich überhaupt nicht, ob ihr eine Folge gemacht habt, war Stranger of Paradise.
Nee, da haben wir nicht drüber gesprochen. Ich weiß nicht, hattest du das durchgespielt?
Ja.
Okay, dann könnte man da separat eine zu machen, aber das ist so ein bisschen darauf rückgreifen müssen wir heute sowieso. Das geht, ich finde, das funktioniert nicht ganz ohne, weil die Spiele alle so ein bisschen aufeinander aufbauen von denen. Mhm. Nicht ganz linear. Also ich würde nicht sagen, dass von Nioh 1 zu Wolong jetzt hier so ein linearer Fortschritt oder Rückschritt oder was auch immer zu sehen ist. Aber die beziehen sich auf jeden Fall alle immer aufeinander, wie das eben so Spiele im ungefähr gleichen Genre eines Studios machen.
Genau. Wir reden nämlich heute über Wolong Fallen Dynasty, dem neuen Spiel von Team Ninja. Beziehungsweise, ja. Ich weiß nicht, wie groß Team Ninja ist. Die sind ja Teil von Koei Tecmo. Mhm. Aber ich glaube, die sind relativ groß, weil sie haben immer mehrere Spiele in Arbeit. Und wie eben schon erwähnt, die haben zum Beispiel ja Nioh 1 und 2 gemacht oder Stranger of Paradise. Ja. Und ich weiß nicht, ob es dir so ging, aber als ich den Trailer gesehen habe zu Wolong, da dachte ich, ja, warum haben sie es nicht Nioh 3 genannt?
Mhm. Meinst du jetzt den ersten Gameplay-Trailer oder den ersten CG-Trailer, den sie rausgebracht haben?
Ich glaube, den ersten CG-Trailer.
Mhm. Da hätte ich nämlich auf jeden Fall noch zugestimmt, ja. Dadurch auch nach, Moment mal, das sieht so rein optisch extrem nach Nioh aus, nur halt eben, da haben wir ja gesagt, nur halt mit China eben, ne? Und
genau.
Zu 1400 Jahre vorher.
Ja, es spielt halt zur Zeit der drei Reiche.
Ja.
Und das ist so Nioh, zumindest das erste, war ja die Sengoku-Ära in Japan. Und jetzt haben sie quasi das andere große, bekannte asiatische Schlachtfeld gewählt. Wobei sie das ja nur so ein bisschen anschneiden, ne? Ich war sehr überrascht, dass es quasi, wenn man so will, das erste oder zweite Kapitel vielleicht davon ist. Mhm. Und am Ende, im Ending, wird dann so ein bisschen so vorausschauend gezeigt, was noch passiert, eventuell. Oder was heißt eventuell? Es basiert ja sozusagen auf wahren Begebenheiten, nur ohne Dämonen.
Ja, das wissen wir ja nicht. Ich war nicht dabei.
Ja, stimmt. Kann auch sein. Naja, aber im Grunde ist es oberflächlich betrachtet Nioh im ganz alten China.
Genau, und dann haben sie aber den ersten Gameplay-Trailer rausgebracht. Und dann habe ich mir gedacht, oh Moment, das ist ja gar nicht Nioh. Also man sieht natürlich immer noch, wenn man die so neben, wenn man so Screenshots nebeneinander setzt, könnte man sagen, ist doch Nioh. Also vor allen Dingen ohne Interface. dann ähnelt sich immer noch, denn gleiche Engine und gleiches Entwicklerteam in der gleichen Generation machen Spiele, die ähnlich aussehen. Überraschung, Überraschung, ne? Dann könnte man sagen, ah, es ist die Fortsetzung, aber dann in dem Gameplay dachte ich mir, Moment, das ist ja ein bisschen anders, scheint es ja zu sein. Also
ja.
Alles ein bisschen parierfokussiert. Gibt es das Wort parierfokussiert? Ja, jetzt gibt es das. Wunderbar. Also ein bisschen mehr fokussiert aufs Parieren. Im Gegensatz zu Blocken und Ausweichen, was man in Nioh ja eher macht, wobei das geht hier natürlich immer noch. Man hat immer noch eine Ausweichtaste.
Man hat also sehr viele Bewegungsoptionen generell.
Ja, ja, man kann springen,
man kann springen, ja.
So Kram halt, also ich fand gerade im ersten Trailer sah das eher inspiriert von Sekiro als nach Nioh aus. Würde ich so, also ich finde die Inspiration von Sekiro ist auch im eigentlichen Spiel relativ offensichtlich.
Ja.
Das ist natürlich nichts Negatives. Sekiro mochten wir, glaube ich, beide ganz gerne. Deswegen ist das per se kein schlechter Punkt. Aber ich meine, Nioh ist halt auch offensichtlich von Dark Souls inspiriert. Ist also offensichtlich nichts, wo ich sagen würde, oh, könnt ihr nicht machen, Leute. Geht ja nicht. Die Frage ist ja eher, was macht man damit, ne? Also
genau.
Der Entwickler in dem Fall.
Also was ich schon mal sehr gut fand, und wieso ich es dann trotzdem eher mit Nioh vergleiche als mit Sekiro, wobei sehr stark, naja, nicht abgeguckt, aber beeinflusst wurde durch Sekiro, ja. Ist, dass es halt wieder ein richtiges Action-Rollenspiel ist. Also mit, wenn du so willst, Erfahrungspunkten, Leveln und sowas. Und das hatte Sekiro ja nur so ganz leicht. Deswegen sage ich ja immer, Sekiro ist eigentlich ein Hack'n'Slay und nicht dieses, ich hasse den Begriff mittlerweile, aber für mich ist es kein Souls-like.
Nee, würde ich auch so, das aber ist halt so ein bisschen die Frage, wenn man das über die Werte, wenn die Werte wichtig sind, also wenn man meint, dass man dabei leveln müsste und so, dann ist Sekiro auf jeden Fall keins, ja.
Ja, aber Wolong würde ich das schon sagen, dass das eher in die Richtung geht, beziehungsweise es ist eins ist, aber die Bestrafung ist auch nicht so hart, wenn man krepiert. Nee.
Also gerade so Level-Design-technisch ist es halt praktisch genau das gleiche wie Nioh. Man hat eben die Hauptmissionen in einem Gebiet und hat man die Nebenmissionen, die entweder kleinere, einzigartige Bereiche sind oder irgendwie halt neu gemixte Gebiete der Hauptmissionen, die man dann irgendwie mal von hinten oder so angeht mit anderen Gegnern, vielleicht einem anderen Boss oder in so einem Kram halt.
Genau.
Und also strukturtechnisch praktisch genau das gleiche wie Nioh, so rein vom Spielverlauf her. Da natürlich das Kampfsystem und so ist anders. Aber an sich sind es, die Level ähneln sich auch. Also das könnten auch praktisch, bis auf eben die Sache, dass man springen kann, was zugegeben schon ein großer Unterschied ist. Aber wenn man davon absieht, könnten die Level auch theoretisch Nioh-Level sein.
Ja, total.
Was jetzt an sich nichts Schlimmes ist, Nioh-Level finde ich eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich das auch nicht irgendwie als Negatives ansehen, aber eben man merkt schon, was die vorher gemacht haben, sag ich mal.
Genau, ja. Also du hast es ja schon erwähnt, der große Unterschied neben dieser Bewegungssache, man kann springen, man ist sehr schnell. Du hast schon gesagt, also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass der Fokus aufs Parieren liegt. Ich würde ja fast behaupten, man kann das Spiel durchspielen, ohne parieren zu können. Aber es ist schon sehr, sehr von Vorteil, wenn man es kann.
Ja.
Und sei es nur die unblockbaren Attacken, die Gegner vorher schön telegrafieren.
Ja, die melden das immer ordentlich an.
Genau, die schicken dann im Voraus einen Raben mit einer Nachricht. So, ich mache jetzt meine Unblockable. Parier mal schön.
Rabe. Genau, richtig. Hier gibt's aber nur, also das erinnert ja so einerseits natürlich an die unblockbaren Angriffe auf Sekiro, auf die man auf gewisse Art und Weise reagieren musste. Aber es erinnert mich auch an diese roten Angriffe, sag ich mal, aus Nioh 2. Die waren ja nicht unblockbar. Ja. Die waren eher nur halt eher die Fletschung, wenn man von denen getroffen wurde. Aber die konnte man zumindest viele von denen immer noch blocken.
Ja.
Die musste man, wenn man die halt richtig kontern wollte, musste man das mit dieser bestimmten Fähigkeit machen, die man da hatte, aber da konnte man zumindest alles normal blocken. Hier ist es so, entweder man weicht den aus oder man pariert die eben. Und Ausweichen ist nicht immer so einfach, gerade wenn die Projektile nach einem Schießen die Ziel suchen. Deswegen per se ist auch das Parieren die beste Option, weil es halt sehr viel Ausdauerschaden macht am Gegner. Denn, das ist also, was für eine Überleitung, es hat ja so eine Ausdauerleiste, die praktisch, oder ich weiß gar nicht, wie sie im Spiel heißt, aber so eine Leiste, die eben die eigene Ausdauer darstellt und die des Gegners, also so in Sekiro war es, glaube ich, die Posture. Dieses eben, wenn man den Gegner haut, denn normale Schläge verbrauchen ja keine Ausdauer. Aber wenn man die einen trifft, füllt sich die eigene Leiste ins Positive sozusagen und die Gegnerleiste geht ins Negative und wenn man getroffen wird, geht eben die eigene Leiste ins Negative.
Genau, das ist auch noch so ein Unterschied, dass es diese klassische Ausdauerleiste von Dark Souls und Nioh nicht gibt. Also genau, du kannst sozusagen laufen und springen und ausweichen, wie du willst. Da geht deine Ausdauer nicht zur Neige, aber wenn du halt was blockst, wird die gefüllt und irgendwann bist du aus der Puste. Man kann die aber, wie du gesagt hast, gerade auch ins Positive gehen. Das geht dann, das bekommt dann so eine blaue Farbe und dann hat man ein bisschen mehr Ausdauer. Und Ausdauer braucht man auch, um Zauber und Fähigkeiten zu verwenden.
Ja, genau.
Es gibt nicht diese klassischen Mana oder bei Dark Souls 1 diese dämlichen, so du hast jetzt für den Versuch quasi 5 Feuerbälle zur Verfügung. Fand ich immer affig, das gibt's nicht. Das ist halt deine Ausdauer. Du kannst halt, wenn du dir das gut zurechtlegst, 3 Zaubersprüche machen und danach bist du aus der Puste.
Ja.
Aber wenn du dann wieder Ausdauer gewinnst, die kommt natürlich immer wieder mit der Zeit, dann kannst du halt noch einen Zauber machen.
Ja, genau. Und wie gesagt, entweder kommt die mit der Zeit oder indem man was schlägt oder indem man Zeug pariert. Dann kriegt man die nämlich auch. Das heißt, offensichtlich möchte das Spiel hier eher wieder ähnlich wie bei Sekiro, dass man die meiste Zeit des Spiels irgendwelche Tasten drückt. Also sowohl angreifen als auch parieren halt ordentlich abwechselt, statt eben zu warten. Natürlich, das Spiel will, dass man Tasten drückt.
Naja, Sinn, ne? Genau, du meinst natürlich damit, also man muss eher in die Offensive gehen, man muss in der Action bleiben. Nicht wie bei einem Dark Souls oder auch Elden Ring, dass man mal auf den Gegner einhackt und dann, oh, meine Ausdauer ist scheiße, ich sollte jetzt mal aufhören und gucken, was der Gegner macht und ausweichen. Hier ist das Action, Action, Action. Also du hackst auf den Gegner ein, wenn du siehst, er macht was. Am besten parierst du dann. Und dann geht's munter weiter.
Genau, so kriegt man nämlich auch am leichtesten die Ausdauerleiste des Gegners gefüllt. Und dann kann man eben so einen krassen Finisher machen. Der ist dann nicht so wie in Sekiro, dass der Gegner eine ganze Lebensleiste wegzappt. Das gibt's hier nicht, aber der macht schon ganz gut Schaden.
Ja, ich habe das verglichen bei Elden Ring oder war das bei Dark Souls 3? Wenn man dem Gegner so und so viel Schaden zugefügt hat, dann war der doch auch so gestunt und man konnte einen Critical anbringen.
Genau, das geht da auch. Das basiert auf so einer unsichtbaren Leiste, die auch mit der Zeit leer wird. Also das ist nicht nur 100% Schaden, es kommt auch ein bisschen, wie schnell man diesen Schaden macht. Aber es gibt es ja praktisch in diesen Spielen auch, ja.
Ja. Genau, und ansonsten, also die haben viel von Nioh übernommen, es gibt also viele Zauber und Fähigkeiten, haben mich an Nioh erinnert, wobei das alles nicht so in die Tiefe ging.
Mhm.
Also ich habe dann so geguckt, wo gibt's denn hier den Verlangsamungszauber aus Nioh, weil ich damit sehr viel gespielt habe. Ja, ich war so einer, ich war lame. Und es gibt hier sowas Ähnliches, das ist aber nicht annähernd so stark. Also die ganzen Buffs und Debuffs, die sind wirklich nicht so krass. Was ich ein bisschen schade fand. Aber
ja, ich habe auch wieder komplett ohne Magie gespielt. Ich habe ja auch Nioh ohne Magie immer gespielt. Ich hau immer Sachen, bis sie umfallen.
Ja, ich bin ja so ein Bully. Also ich brauche Buffs und Debuffs für die Gegner und dann kloppe ich drauf.
Ja, funktioniert, ne?
Ja. Und das konnte man hier ja so bedingt machen. Also ich habe, glaube ich, den Zauber verwendet meistens, dass der Gegner mir weniger Schaden macht. Dann habe ich noch zusätzlich meine Defense erhöht und eventuell noch mal ein Element auf die Waffe drauf. Also so Feuerzauber auf den Speer oder so. Aber viel mehr habe ich dann auch nicht eingesetzt. Ein bisschen rumgespielt mit Gift, aber das war's.
Ja, ich habe praktisch, hatte so ein, was ich am Anfang abends so benutzt habe, war so ein Blitzzauber. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, nee, ich hau einfach. Hab ja, dann irgendwie das ganze Spiel eigentlich nur damit gespielt.
Es gibt, glaube ich, auch nicht so viel wirklich spezifische Situationen, wo du da so einen Zauber, wo dir der wirklich, wirklich hilft. Klar kann man mal, ja, wie gesagt, ein bisschen rumspielen. Es gab so ein paar Gegner, die waren sehr allergisch auf Feuer. Es gibt sowieso generell ein System, das habe ich aber überhaupt nicht durchblickt, dass bestimmte Gegner nicht auf die auf die Zauberelemente allergisch reagieren, sondern generell das Element, das deine Waffe hat. Da können wir jetzt mal drüber sprechen, denn Waffen skalieren auch wieder, wenn man levelt, wenn man seine Werte levelt. Aber das geht diesmal über die klassischen Elemente.
Ja.
Wo sind die denn hier gelistet? Ich weiß nicht, ob ich die auswendig kann. Mal gucken.
Holz.
Ja, Holz, Feuer, Wasser, Metall und Stein, oder?
Ich glaube.
Super vorbereitet.
Ja, das, ihr wisst, ihr schlauen Zuschauer, ihr kennt doch natürlich die alten chinesischen Elemente da. Also, ist doch klar. Also ich muss auch zugeben, wie gesagt, immer wenn ich die levele, man levelt ja nicht Ausdauer und Stärke und Intelligenz oder sowas, man levelt ja, wie du sagst, diese fünf Elemente.
Genau.
Ich habe keine Ahnung, welches, ich muss immer nachgucken. Also das steht da auch in meinem Tooltip beim Leveln. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches von denen mehr Leben gibt, so aus dem Kopf. Beim Leveln gucke ich immer nach, das hier gibt mehr Leben. Ah, okay, gut.
Ich glaube, Holz hat immer oder meistens plus 6 HP gegeben, also das meiste.
Ja.
Aber ansonsten, ja, ich habe auch einfach, also es steht da, welche Werte erhöht werden und wie das die Waffe beeinflusst, da steht da immer alles. Interessant allerdings, dass also es gibt wieder verschiedene Waffengattungen, sogar relativ viel. Also Speere, Schwerter, gebogene Schwerter, Hämmer, Äxte, Doppelschwerter und so weiter. Ich glaube, sogar Keulen gab es. Und die Waffengattungen, also bei Nioh war das so, dass die Waffengattungen speziell skaliert haben. Also ich glaube, eine Axt hat zum Beispiel aufs Stärke skaliert.
Ja, ich meine auch, ja.
Und das war dann völlig egal, ob das jetzt, keine Ahnung, die Axt von Nobunaga ist oder die Axt von Akira Yashida. Das war immer die Waffengattung.
So in die Richtung, ja.
Aber hier ist es wirklich komplett, also es ist von der Waffe abhängig. Also man kann einen Speer haben, der skaliert auf Wasser und der nächste, den du einsammelst, der skaliert dann auf Feuer. Und das ist dann natürlich ein bisschen blöd, wenn man einen neuen Speer einsammelt und denkt, geil, der ist bestimmt total geil, aber du siehst, scheiße, der ist ja eigentlich schlechter, der bringt mir nichts, weil das ist gar nicht, der skaliert nicht mit dem Element, das ich gelevelt habe. Aber lustigerweise ging es mir auch andersrum, dass ich zum Beispiel einen Speer gefunden habe und dachte, boah, Entschuldigung, der macht 20 mehr Schaden. Oh, der skaliert aber auf Feuer und ich habe Stein gelevelt. Na gut, umso besser, dann level ich jetzt halt Feuer.
Ja, wenn der dann schon von Anfang an besser ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
Genau, ja, das war, also, ich finde, das ist eines der wenigen Elemente oder Features, Gameplay-Features so, das nicht so gut mit dem Rest harmoniert. Aber ansonsten war das alles schon ziemlich gut durchdacht.
Ja, ich hatte jetzt auch so generell irgendwie nicht den Eindruck, dass da irgendwie nur was zusammengeworfen wurde.
Nee, das nicht.
Also das passt schon alles, ja. Also wie gesagt, in Nioh stand ja auch bei dem Wert, den man levelt, immer das verbessert, hauptsächlich Schwerter und Doppeläxte oder irgendwie sowas. Das hat man hier nicht, wie du sagst. Hier kommt es immer ein bisschen darauf an, welche Waffe man tatsächlich benutzt. Also spezifisch welche.
Ja. Man wird auch wieder so halb zugeschüttet mit Loot.
Ja, nicht ganz so sehr wie in Nioh,
genau.
Aber
Und
es hat schon sehr viel.
Man kann mehrere Sachen damit anstellen, aber leider kann man die halt nicht gegen Erfahrungspunkte sozusagen verkaufen. Man kann sie halt gegen Geld verkaufen oder man kann sie auseinandernehmen. Dann kriegt man halt Materialien zum Schmieden.
Ja, genau.
Oder irgendwelche Attribute, die man dann auf die Waffe packen kann, wie zum Beispiel gibt dir 6% mehr Erfahrungspunkte, wenn du einen Gegner damit tötest oder so.
Ja, also praktisch so ähnlich wie in Nioh.
Ja.
Wo man halt eben die irgendwelche kleineren Werte hat. Wenn man das jetzt einfach nur durchspielt so einmal, dann ist das alles noch nicht ganz so wichtig. Dann guckt man auf das, was den höheren Wert gibt, ohne einen über das maximale Tragelimit zu bringen. Wenn es einen nicht so richtig interessiert, dann rüstet man halt einfach das mit der höchsten Zahl aus.
Ja, genau.
Das funktioniert normalerweise. Sobald man dann eben so ins NG Plus und weiter höher kommt, sollte man eventuell schon schauen, was man da eigentlich trägt und das alles zu verbessern, ist auch gar im ersten Durchlauf gar keine schlechte Idee. Das habe ich zumindest alles gemacht, auch gegen Ende. Halt einfach, dass man ein bisschen fester zuhauen kann und nicht bei einem Hieb aus den Latschen kippt. Das hilft schon bei so einem Spiel, wo man so weiß, dass es darauf ausgelegt ist, dass man ordentlich auf den Mund kriegt.
Ja, aber generell ging es mir, oder habe ich das so empfunden, dass das alles mit diesem Werteschnickschnack und so nicht ganz so krass war wie bei Nioh.
Ja, also ich fand's auch
Das war nicht so lasch wie bei einem Sekiro oder Sekiro hat sowas sowieso nicht. Sagen wir mal Bloodborne.
Ja, das hat die Werte einfach
Bloodborne
nicht.
Hat's ja. Sehr oberflächlich. Da ist es ja auch fast egal, was du für Kleidung trägst. Das macht keinen großen Unterschied.
Die macht überhaupt keinen Unterschied.
Und hier macht das schon Unterschied. Es gibt Rüstungen mit, also die besser sind, ganz klar. Aber es ist nicht, wie gesagt, ganz so wie bei Nioh.
Ja.
Das kann man gut finden, kann man schade finden, ist Geschmackssache. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich mich da nicht so drin verbeißen konnte in mein Bild sozusagen. Aber das war schon okay.
Ja, also ich habe auch in Nioh die ganzen Builds und so erst auf NG Plus gemacht. Darunter habe ich halt auch mal nur ausgerüstet, was eben den höheren Wert hat und dann vielleicht irgendwann am Ende ein Set oder so, wo ich den Bonus mochte.
Mhm. Ja, genau, das gibt's ja auch. Und ebenfalls kehren die Guardian Spirits zurück. Die heißen hier allerdings Divine Beasts. Und das sind halt auch so Klassiker, die man eigentlich, ich glaube, die Hälfte kennt man aus Nioh. Die heißen nur ein bisschen anders.
Ja, im Endeffekt, die hat man alle schon mal irgendwo gesehen.
Genau, also sowas wie, da gibt's glaube ich zwei heilige Drachen. Es gibt ein Kirin. Das ist so ein mythologisches, was ist das? So eine Art mythologisches Reh? Oder manche sagen auch mythologisches Einhorn, aber hat es überhaupt ein Horn?
Das ist halt so eine Art von vierbeinigem Rehviech.
Genau, oder Baihu, den weißen Tiger. Und diese hässliche Schildkröte, die gibt's auch wieder. Die gab's auch bei Nioh 2, glaube ich.
Ich glaube, die hatte Tokugawa in Nioh 2.
Ja, es kann sein. Auf jeden Fall, die habe ich gesehen und dann habe ich so mit dem Finger drauf gezeigt, wie Leonardo DiCaprio. Die kenne ich! Die kenne ich
der,
doch!
Der ist das! So habe ich immer auf alle Figuren gezeigt, wenn wer aufgetaucht ist.
Da kommen wir gleich zu. Das ist nochmal ein Thema für sich, die ganzen Gestalten da.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal, wie du sagst, man merkt schon, dass es von den Machern von Nioh ist.
Ja, total. Was ja auch, also ich finde es gut. Im Grunde habe ich mir das gewünscht, es hätte noch mehr Nioh sein können. Und ich fand's schade, dass sie von der Geschichte nicht den Schlenker rüber zu Nioh gemacht haben.
Achso, ja, da kommen ja noch DLCs.
Genau, und es wäre natürlich geil, wenn es am Ende so einen Twist gibt und es sich quasi herausstellt, dass es die gleiche Welt ist.
Ja, dann irgendwie wird das auf jeden Fall funktionieren. Ja. Also es ist jetzt so rein optisch wird es halt perfekt aufeinander passen.
Ja, auch dieses, das ging also das ist ja, Also bei Nioh hat man ja Amrita gesammelt, das waren die Erfahrungspunkte, yeah. Und Amrita hat dafür gesorgt, dass die Menschen zu diesen Dämonen mutieren, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Mm-hmm. Ich meine schon.
Und hier ist es das Elixier und das dämonische Ki, glaube ich.
Ja,
wenn ich das richtig kapiere.
Glaube ich schon.
Also zumindest mit dem Elixier beschwören die halt die ganzen Dämonen und machen sich dann zu irgendwelchen Monstern und sowas. Aber dann labern die auch ständig von dämonischem Ki. Und man könnte ganz am Ende, weiß ich nicht, vielleicht sagen, so ja, wir gehen nach Japan, dort nennt man das Amrita. Und schon hat man die Brücke geschlagen zu Nioh.
Ja, richtig.
Aber wer
weiß. Also es würde auf jeden Fall funktionieren. Ja. Also 3D ist jetzt wie in Nioh und Nioh 2 und in Strange of Paradise Final Fantasy Origin auch, nämlich so, dass es 3 DLCs wieder gibt. Von denen ist bisher noch keiner draußen, deswegen können wir nicht über die reden. Ja. Das wird schwierig. Ja. Von den Namen her kann man sich so ungefähr ableiten, wann und wo die spielen. Aber der eine ist halt so ungefähr gegen Ende dieses Bürgerkriegs. Aber und die anderen beiden sind irgendwo davor. Ich weiß gerade die Jahreszahlen nicht mehr genau. Aber es geht das alles so ein bisschen ab, denn unsere Story, wie du ja schon gesagt hast, die endet ja sehr früh, denn eigentlich, also so, wenn wir jetzt sehr penibel sind, wird man hier schon ein bisschen verarscht. Denn es heißt, das ist ja eine dunkle Interpretation der drei Reiche, ne? Aber die gibt's ja noch gar nicht, diese
genau,
drei Reiche.
Ja.
Also auch,
es existiert.
Das Spiel ist vorbei, da gibt's die
genau,
noch nicht.
Genau, es existiert immer noch, glaube ich, die Han-Dynastie.
Ja.
Ne? Und Cao Cao ist auch noch nicht der Oberarsch.
Ja, und der muss halt auch erst noch sterben, damit die gegründet werden, die drei Reiche.
Aber trotzdem, können wir doch mal kurz zur Geschichte kommen. Man trifft halt die ganzen Gestalten da. Cao Cao habe ich schon erwähnt. Liu Bei, Lu Bu und den Rest kriege ich schon nicht mehr zusammen.
Ja, also es fängt ja mit dieser Rebellion der gelben Turbane an.
Genau.
Um Zhang Jiao heißt der. Aussprachfehler tun mir sehr leid, so gut ist mein Mandarin leider nicht. So, halbwegs kriege ich zusammen. Aber damit fängt es eben an. Das heißt, da trifft man dann eben auf Guan Yu und Liu Bei und den dritten in der Reihe Zhang Fei. Guan Yu habt ihr alle schon mal gesehen, das ist der mit diesem langen Bart.
Da gab es viele mit langen Bärten.
Ja, aber wenn man der mit dem Bart, das ist also.
Ist das der mit der roten Haut? So. Es gibt immer einen, das ist egal welche Interpretation, der hat immer einen langen Bart und rote Haut.
Genau, und der hat halt so ein Riesenspeer, Hellebarden-Dings. Nee, Hellebarde hat er nicht, das ist das falsche Wort, aber so eine große Stangenwaffe, die ist auch nach ihm benannt worden, weil der so cool war. Das habt ihr schon
coole
mal gesehen.
Coole Schwertlanze
heißt den jetzt. Genau, Guan Dao heißt die offiziell, aber coole Schwertlanze ist der deutsche Begriff.
Hat schon Bismarck benutzt.
Genau, ist ein bisschen komisch, dass er sich darauf bezieht, aber okay. Also hat er halt gemacht, fand ich ein bisschen seltsam von ihm. Naja, und dann geht man halt so, das sind ja die drei, in Anführungszeichen, Gründer der einen der drei Reiche. Dann trifft man eben auf Cao Cao und seine Kollegen, das heißt die von dem zweiten, und dann noch auf Sun Jian und seine Kinder, das sind die von dem dritten. also alle mal durch. Und die sind ja alle noch zusammen unter Yuan Shao, der irgendwann am Ende stirbt. Also das am Ende dieses Konflikts, das jetzt, ich kann euch jetzt diese Handlung nicht spoilern, da passiert halt das, in den drei Reichen passiert, und wenn was anders passiert, dann sage ich euch
Ich krieg
das
Kopfschmerzen. Es ist lustig, also ich kenne mich ja nicht sehr gut aus, wie ihr merkt. Ich kenne halt ein paar Namen und ich weiß ein paar Eckdaten, aber das war's dann. Und ich glaube, so haben sich die Leute bei Nioh gefühlt, die keinen Peil von japanischer Geschichte kannten. Und ich saß da, was habt ihr denn? Das ist doch alles total einfach. Ich kann der Geschichte gut folgen.
Ja, genau. Das ist genau das Gleiche.
Hier hatte ich das mal.
Ich hatte überhaupt kein Problem damit. Ich kannte das ja alles schon. Ich wusste, was passiert. Und dann dachte ich mir, okay, wir sind hier und der ist mein Kumpel. Oh, der stirbt jetzt, glaube ich.
Aber das tut auch nichts zur Sache.
Sollte der hier nicht hingehen.
Na, also das ist schön, also wenn man Kenner ist und das so erkennt und diese Interpretation sieht. Aber das ist, ja, also mir war das im Grunde jetzt nicht völlig egal, aber das hat dem Spielspaß nichts. Also ich hatte nicht weniger Spielspaß. So, irgendwo war da ein kluger Satz versteckt, den ich nicht hinbekommen habe.
Ich glaub dir das.
Also gar kein Thema. Das ist ja, man hat die Typen erkannt. Und die Atmosphäre ist weiterhin ziemlich dicht und schönes Setting, schöne Optik und das reicht doch dann mehr oder weniger. Und geil inszeniert, die Zwischensequenzen. Also wenn die kämpfen also ist schon, haben die schon drauf bei Team Ninja.
Ja, also ich sag mal, die machen das jetzt schon, das wäre mittlerweile peinlich, wenn sie es nicht könnten. Wobei natürlich, denen ist ja irgendwann zwischendurch sind ja relativ viele der Hauptleute da abgehauen. Aber das hat es ja offensichtlich mit Neo wieder alles gelegt und die machen wieder tollen Kram.
Ja, das muss man vielleicht überhaupt mal sagen, ne? Dass nach dem Reinfall Ninja Gaiden 3, das quasi erstmal nichts war und dann haben die ja lange an Neo gearbeitet und das ja auch mindestens einmal überarbeitet. Und dann kommt das.
Der ursprünglich war es ja auch gar nicht mal.
Genau, und dann kommt's raus. Und also für mich zumindest ist Neo eines der besten Spiele aller Zeiten. Mich hat das ja so
ich find das schon
komplett
gut.
abgeholt. Und da war ich wirklich baff, dass die sowas abliefern. Und ja, seitdem können sie es ja ganz gut.
Ne, die haben jetzt sind seitdem relativ konsistent. Also wir sind jetzt beim vierten Spiel in dieser so halb aufeinander aufbauenden, nicht Reihe, aber Art von Spiel.
Ja, wobei bei dem Stranger of Paradise das da tue ich mich auch schwer, das Souls-like zu nennen. Weil
ja,
du wirst
ein bisschen anders,
im Grunde nicht bestraft. Also es gibt eine Art Bestrafung, aber die ist Pillepalle. Das Leveln funktioniert so halbwegs. Sie haben vieles vereinfacht, vieles ein bisschen auch anders gemacht, was aber meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert. Aber für das Hauptspiel spielt das keine Rolle. Das Hauptspiel, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da konnte man auch schon kontern mit der Kreistaste.
Ja, das war so ähnlich, richtig. Und wenn man das verkackt hat, hat man nämlich auch ordentlich Ausdauerschaden genommen.
Genau, das war sehr ähnlich. Da konnte man sehen, also da haben sie das schon sozusagen von Sekiro eingebaut, aber eher mit angezogener Handbremse. Das war noch nicht essentiell. Ja. Wobei, wie gesagt...
Nee, ich habe das auch wenig gemacht.
Ich würde auch sagen, dass hier bei Wolong das nicht komplett essentiell ist, das Kontern. Aber habe ich schon gesagt, ne? Es hilft enorm, wenn man es kann. Aber es ist nicht wie bei Sekiro. Wenn du bei Sekiro das nicht drauf hast, kannst du das Spiel nicht spielen.
Ja, das ist da schon so die
Hauptmechanik. Genau, aber hier kannst du dich trotzdem irgendwie durchwursteln. Es hilft natürlich auch, dass du sehr oft von Kollegen begleitet wirst.
Mhm. Und du kannst dich auch mal
welche holen. Genau, man kann sich immer welche holen, muss man nicht, aber so von der Geschichte her, so standardmäßig, wird man sehr oft begleitet von Leuten. Das ist übrigens auch bei Stranger of Paradise wirst du immer begleitet von zwei Leuten.
Ja, da hast du ja mal deine Gruppe, genau. Das ist ja da schon, das ist halt die Final Fantasy, der Einfluss ist da schon, da hat man ja auch die meiste Zeit drei Leute insgesamt, also das ergibt schon Sinn.
Kommen wir vielleicht mal zum Schwierigkeitsgrad, denn darüber wurde ja wieder diskutiert. Besonders über den ersten Boss. Hast du das mitbekommen?
Der kann schon mal ganz gut zuhauen.
Definitiv.
Ne? Also ich bin jetzt nicht so im Diskurs drin. Ich habe gemerkt, dass das da anscheinend für ein paar Leute ein bisschen unklar ist, was man machen muss bei diesem Boss. Weil der wohl, also man muss ja die erste Phase muss man ganz normal machen. Und in der zweiten muss man dann, glaube ich, diese Leiste auffüllen, dass man seinen komischen Geist-Dingens-Kirchens-Angriff benutzen kann.
Nee, du kannst den ganz normal töten.
Nicht? Hm. Kann man auch, okay. Habe ich jetzt nicht gemacht beim ersten Mal. Also auf NG Plus habe ich es gemacht. Aber ich glaube, wenn man diesen Geist benutzt, dann geht er halt automatisch, beendet sich der Kampf automatisch.
Wusste ich gar nicht.
Siehst du mal, wieder was gelernt.
Ja, aber also ich muss sagen, ich habe ja die ersten beiden Trials, die Demos habe ich ja gespielt. Und da war er ja noch Boss von einem anderen Level. Ja. Und da fand ich den auch sehr, sehr, sehr schwer und ich habe den nicht ohne Hilfe besiegt. Und in der zweiten Demo fand ich schon wesentlich einfacher. Ich weiß nicht, ob die da großartig was an ihm verändert haben oder weil ich einfach das Spiel besser konnte.
Ich glaube, die haben den, also die werden den wahrscheinlich einfacher gemacht haben, denn der ist jetzt der erste Boss in diesem Tutorial-Level. Also irgendwas müssen sie ja wahrscheinlich verändert haben, sonst wäre das, glaube ich, ein ziemlicher Block gewesen für sie.
Ja, ist es ja auch, ne? Das ist ja die Diskussion, dass der erste Boss so schwer ist, dass die den nicht schaffen und quasi das Spiel nicht spielen können. Aber da musste ich sehr lachen. Also da hält mich bestimmt einige für ein elitäres Arschloch. Aber ja, der ist nicht ohne, der kann reinhauen. Man braucht bestimmt ein paar Versuche. Aber erstens ist er da nicht so krass und zweitens gibt das Spiel dir ja schon sehr viel Möglichkeiten. Du kannst leveln. Mhm. Du kannst verschiedene Waffen ausprobieren. Und nehmen wir mal jetzt ein Demon's Souls. Da kannst du nicht leveln beim ersten Boss.
Das geht nicht.
Ich glaube sogar, ja, beim ersten Dark Souls auch nicht. Da kannst du auch nicht leveln beim ersten Boss.
Vom Taurus-Dämon kann man auf jeden Fall leveln, aber vom Tutorial-Boss nicht. Vom Tutorial-Boss kann man nicht leveln,
Und du hast auch nicht so viele Möglichkeiten und Wolong gibt dir ganz am Anfang schon relativ viele Möglichkeiten in die Hand. Von daher, wer sich mit dem Spiel beschäftigt, wird den schon besiegen.
Ja, also ich fand den jetzt auch nicht so.
Also, ich glaube, insgesamt habe ich hab's geschrieben. Ich glaube, 6 Versuche gebraucht.
Ja, irgend sowas wird es bei mir auch gewesen sein. Also ich zähle nicht so ganz mit. Manchmal zähle ich mit.
Beim letzten Bossen, Versuch hat er mich, glaube ich, in der ersten Phase keinmal getroffen. Ich habe alles wegpariert. Also es hat schon eine gewisse Lernkurve. Und wenn du jetzt sogar sagst, in der zweiten Phase, dass es reicht, das Divine Beast aufzuladen. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Ja. Ich glaube, ich habe den wirklich normal getötet.
Wahrscheinlich kriegst du dann noch Loot. Ich glaube, weiß es nicht, ob man
das ich könnte mal nachgucken, ich habe das hochgeladen im Kampf, aber ja, mache ich jetzt nicht. Ist egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, es wird bis fast gegen Ende, also wird es immer leichter. Es gab nur 2 Bosse, an denen ich geknabbert habe.
Also gerade gegen Ende hatte ich überhaupt keine Probleme mehr. Ich weiß nicht. Also ich bin ohne Grinden zu gehen oder so. Ich fand es einfach gegen Ende relativ einfach. Ich level halt immer so mit, ne? Das heißt, ich war aber auch nie überlevelt oder so. Ich war aber auch nie unterm Level, glaube ich. Ich glaube 1-2 Mal ganz kurz. Aber gegen Ende fand ich es relativ leicht, auch wenn die letzten paar Bosse eben ganz ordentlich Partikel auf einen werfen können.
Schon.
Welche waren das denn, die schwierigen? Also einen davon kann ich auf jeden Fall erraten. Das ist diese komische Mistkuh auf dem Berg. Ich glaube, das soll eine Kuh sein. Ich bin mir da nicht sicher. Ja,
nee, fand ich gar nicht. Fand ich gar nicht. Okay. Warte, da muss ich mal eben nachgucken. Also der eine war auf jeden Fall Lubu, also der Kollege zum Pferd. Ja, den fand ich mit Abstand,
also der erste,
mit Abstand am härtesten. Da habe ich lange gebraucht.
Da habe ich auch gedacht, oh. Der hat ja, macht ja diese lustige Sache, der kommt ja bei diesem Hulao-Tor, heißt das. Und da ist die Sache, ich kenn diese Lokalität ja aus Dynasty Warriors eher. Und wenn man den da macht, dann da heißt immer, mach den nicht, lauf weg von dem. Der haut dich nur kaputt. Und ich habe mich dann hier während Wolong gefragt, muss ich jetzt gegen den kämpfen oder muss ich nur auf ein bisschen das Leben runterbringen oder so? Nee, den muss man einfach machen.
Ich glaube, der andere war dieser Tiger-Typ. Hat er sich in einen Tiger verwandelt?
Sun Jian, der verwandelt sich in einen Tiger, wenn
ich den glaub, meinst. Ich glaube, der war das. Es gab doch so einen anderen, so einen breiten Hünen. Da habe ich auch so ein bisschen gebraucht, aber eigentlich war der jetzt nicht so das Problem. Aber der Tiger-Typ, da habe ich, glaube ich, ein bisschen gebraucht. Also es ging auch. Aber Lu Bu mit Abstand, den fand ich, das war die Pest. Also da würde ich sagen, den fand ich wirklich schwer. Der Endboss, der letzte, der war jetzt auch nicht ohne, aber dann, den habe ich, glaube ich, beim dritten Versuch gelegt. Aber Lu Bu, da habe ich echt dran gehangen. Ich glaube, 2 Tage.
Das ist schon mit Abstand der schwerste. Ja.
Aber ansonsten wird es immer wird's immer leichter, das Spiel. Du kriegst ja mehr Heiltränke, mehr Zauber, etc., etc. Also du kriegst mehr Möglichkeiten zu leveln. Wobei ich fand, das Leveln ging ein bisschen langsamer als bei einem Nioh. Also ich habe schon relativ viel gegrindet, aber man hat halt nicht so viel bekommen, hatte ich das Gefühl. Was übrigens, jetzt springe ich wieder. Ich will nicht von Thema zu Thema springen. Aber ich glaube, zusammenfassend beim Schwierigkeitsgrad kann man sagen, leichter als Nioh, oder?
Finde ich auch. Also ich finde Nioh, also ich persönlich finde das ja nicht so schwer, aber damit haben offensichtlich sehr viele Leute sehr viele Probleme, auch sich da irgendwie an das ganze Prinzip so ein bisschen zu gewöhnen mit dem Keypuls und so und alles drum und dran. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Nioh ist schwieriger als Wulong, ja.
Natürlich trotz der ganzen Pariermechanik. Vielleicht ist es schwieriger, wenn man das Parieren nicht gut drauf hat. Das kann ich mir schon vorstellen.
Wahrscheinlich, aber ja.
Selbst wenn ich jetzt sage, dass man es nicht unbedingt braucht, ich glaube, über kurz oder lang kriegt man das schon raus. Also vielleicht nicht.
Ja, also bei mir jetzt eigentlich, wenn man
vielleicht nicht jede einzelne Attacke parieren, okay. Nee, aber auf jeden Fall die Unblockbaren, das hat man irgendwann intus.
Ja, das gewöhnt man sich halt irgendwann an. Anders
wird's. Ja, und darauf kommt es ja im Endeffekt auch an. Die machen ja wirklich die meisten Stamina-Schaden.
Richtig, und dann machen die auch sowohl an einem selbst als auch am Gegner. Das heißt, solange man die ordentlich parieren kann, läuft es irgendwie schon. Und wie gesagt, notfalls holt man sich ein, zwei Kollegen dazu.
Es gibt nur, also die Divine Beasts fand ich auch ein bisschen schwach. Die konnte man ja auf 2 Arten benutzen. Ich habe auch nicht mit allen experimentiert. Ich glaube, ich hatte 3 Stück oder so verwendet. Aber die erschienen mir auch schwächer als bei Nioh 2. Zum ersten Nioh gar kein Vergleich, der war ja total overpowered. Aber die hatten auch nicht so viel Werte. Also bei Nioh 1 oder 2, die haben die ja schon diverse Boni und Attribute gegeben. Und das haben sich hier auch, aber nicht so viel.
Ja, in Nioh konnte man schon relativ große Steigerungen dadurch kriegen, ja.
Und die konnten dir echt teilweise den Arsch retten, wobei, ja, hier können sie dir auch den Arsch retten, aber die sind nicht so ein Selbstläufer von wegen, oh, naja, wenn's scheiße aussieht, dann rufe ich einfach den Guardian Spirit und dann, das ist so wie, beschwöre ich einfach den Megazord und dann gewinne ich das schon. So war das nicht.
Ja, nee, das bringt hier nicht ganz so viel. Das ist mal ein ganz netter Angriff, aber also der Siegesbutton ist das auf jeden Fall nicht.
Genau. Ich fand den ganz nützlich. Ich glaube, war das. Nee, es war kein Tiger. Was war denn das für ein Vieh, das ich da hatte? Der hat auf jeden Fall Gift gemacht. Das war super praktisch.
Ja, immer wenn ein Boss gegen sowas verwundbar ist, ist es natürlich cool.
Das war ziemlich, ziemlich cool. Und hat auch selber angegriffen und den Gegner abgelenkt. Der hat mir sehr gute Dienste erwiesen. Scheiße, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Die sehen alle gleich aus.
Im Endeffekt ist ja so, wenn man sich nicht so ganz damit beschäftigen will, der erste ist auch normalerweise immer ein guter. Also, und da meine ich jetzt eher so ein Allrounder, den man irgendwie ganz gut benutzen kann, wenn man einfach nur was hauen will.
Ja, genau. Was hatte ich eben kurz angeschnitten? Was war denn das nochmal für ein Thema? Verdammt.
Du hast dich unterbrochen, bevor
was wollte ich denn sagen, verdammt. Ach so, Thema Multiplayer.
Ja.
Habe ich selten gemacht. Ich habe mir einmal Hilfe geholt. Also nicht NPC-Hilfe, sondern wirklich von einem anderen Spieler. Und ja, ich habe ein paar Mal ausgeholfen. Das war ganz cool. Und ganz neu ist jetzt, es gibt Invasions, wie bei Dark Souls.
Ja. Ja. Die sind mir, glaube ich, ein-, zweimal
also es gibt welche, die sind geskriptet, da kommen dann NPCs.
Ja.
Aber ich...
Genau,
die ja, ich hatte auch mal ein, zwei ungebetene Gäste, die ich aber verprügelt habe.
Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das heißt, der Erste, der hat mich sehr erschrocken.
Ja, mich auch. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Aber man hat am Namen gesehen, dass das ein NPC war. Beim Ersten, genau. Ja. Und dann dachte ich, das ist ja dann doch keine echte Invasion. Ja, gibt's wahrscheinlich nicht. Und als dann eine richtige Invasion kam, da dachte ich dann, oh.
Ja, dann heißt die auf einmal XX64 ja, oder so. Und dann weißt du, oh, Moment mal kurz, so haben die den wahrscheinlich ja, nicht genannt.
War dann Super Saiyan Trunks 2004.
Ja, könnte ja noch irgendwie so sein, dass die sich einen Spaß erlaubt haben. Vielleicht wirst du von Koshibusawa invadiert. Der war, glaube ich, ich glaube nicht, ja, in Neo 1. Ne?
Das wäre eigentlich geil.
Aber der hat hier ja nichts mit zu tun,
mein nächster Nickname wird Koshibusawa.
Naja, wenn du PvP spielst, auf jeden Fall.
Das ist eine geile Idee eigentlich. Ja, habe ich auch einmal gemacht. Ich habe einmal eine Invasion gestartet. Habe da auch mein Ziel erfüllt. Aber dann dachte ich, ja gut, jetzt hast du es einmal ausprobiert.
Ja, einmal mal machen, damit man es gemacht
genau,
hat.
Genau, also das kann bestimmt Spaß machen, aber ich muss sagen, sogar bei Elden Ring hatte ich mehr Spaß damit, den bösen Invader zu spielen.
Ja, ich bin auch bei diesen ganzen Spielen nicht so der PvP-Mensch. Ich ignoriere das die meiste Zeit, deswegen habe ich auch praktisch keine Meinung dazu, in welchem Spiel das besser ist als in welchem, weil ich das einfach nicht mache.
Ja, ab und zu kann es schon geil sein, Spaß machen, je nachdem, was man erreichen will, ne? Und also manchmal macht's auch Spaß, wenn man einfach gemein ist. wenn man so ein Bild hat, der einfach ätzend ist, gegen zu spielen.
Ja, doch.
Das kann schon ein bisschen Spaß machen. Aber ja, interessant, dass es hier auf jeden Fall eingebaut haben. Und hier hat sich auch eines gezeigt, was eigentlich für mich keinen Sinn ergeben hat. Und zwar, also gibt es neben so Zaubern wie Buffs oder mal Blitzschleudern, gibt es auch Martial Arts. Wenn man so will, Special Moves, die an die Waffe gebunden sind. Und die fand ich sehr enttäuschend, weil du kannst die nicht in ein Combo einbauen.
Ja, das ist ein bisschen schade. Die gab's ja auch in Strange of Paradise so.
Genau, aber ein bisschen besser waren diese da, wenn ich mich richtig erinnere.
Richtig, da konnte man die nämlich in die Combos dann reinbauen. Das geht hier leider nicht. Da ist das hier schon ein
bisschen... Aber jetzt sage ich dir, es ergibt Sinn. Weil das sind nämlich, wenn du so willst, die Unblockable Attacks im PvP.
Ja, genau, richtig. Wenn man sieht, dass ein Gegner das im PvP das macht, dann weiß man, der hat gerade eine seiner Fähigkeiten benutzt. Wenn man dieses Unblockbar-Zeichen sieht, nicht Zeichen, sondern diese Partikel.
Ja, und dann ergibt es Sinn. Aber wenn du normal nur das Spiel spielst ohne PvP, denkst du dir, wie soll ich denn die Dinger vernünftig einsetzen? Also ich hatte im Endgame, ich hatte im Endgame zwei riesige Äxte, die ich geschwungen habe und da war, glaube ich, so ein Axtwirbel. Und der hat, also erstmal ist er automatisch ausgewichen und hat sehr gut Stamina-Schaden gemacht. Und den habe ich glaube, bei so mittelgroßen Gegnern habe ich nur, ich habe es gespammt. Bis der quasi gestunt war und dann habe ich einen Critical gemacht, dann war er tot. Das war richtig, richtig billig. Aber ansonsten habe ich auch nicht viel damit gemacht.
Ja. Ich habe immer Quadrat gedrückt und wenn ich positiv ausdauer, habe ich Dreieck gedrückt. Und wenn der Gegner angegriffen hat, habe ich Kreis gedrückt.
Ja, so einfach ist das.
Ja, ich bin da sehr einfach gestrickt. Ich sehe einen Gegner, ich hau ihn, bis er umfällt. Das funktioniert immer. Man muss halt was die meisten Leute dabei falsch machen, ist, die lassen sich selbst ja auch noch treffen.
Diese Idioten.
Das ist ja das Problem. Ja, einfach, das ist ja das Problem, was die meisten Leute haben. Und wenn man das Problem umgeht, dann ist alles ganz wunderbar.
Ja. Ansonsten, was kann man denn noch sagen? Ich glaube, das Gröbste haben wir zusammengefasst. Mehr oder weniger.
Ja, ne? Wie gesagt, das mit den drei Reichen ist eigentlich voll der Beschiss, aber das kommt jetzt in den DLCs. Aber ich glaube auch nicht, dass das irgendwen interessiert. Oder dass irgendwer weiß, wann von euch, meine ich jetzt. Dass irgendwer von euch eine Ahnung hat, wann die drei Reiche überhaupt anfangen. Wenn ich euch das jetzt nicht gesagt hätte, wüsstet ihr das wahrscheinlich
nicht. Ja, wer das gar nicht kennt, da stimme ich dir zu. Der wird wahrscheinlich, ja, egal. Aber selbst ich so als Laie, der nur Eckdaten kennt, ich saß da, das ist doch gar nicht die ganze Geschichte.
Ja, da fehlt so ein kleines Stück.
Ja, aber wenn's im DLC kommt, ja, ich weiß nicht, ob man es wirklich Beschiss nennen kann.
Nee, Quatsch. Würde ich auch niemals sagen, aber es ist halt eher lustig, dass die sagen, das sind die drei Reiche und dann ist halt schon insofern richtig, denn es geht um dieses Buch, die Romans of the Three Kingdoms. Also,
es hat ein befriedigendes Ende, das Spiel. So ist das nicht. Das ist jetzt nicht. Erzähl ich gleich, ja, erzähl weiter.
Ja, die Enthüllung am Ende fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Ja. Und wenn man weiß, was der Name des Spiels bedeutet, da gibt das doch alles Sinn. Und wenn man dann auch noch zufällig die Figuren kennt, ansonsten hilft das doch nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, per se ist das eben der erste Teil dieses Buchs. Und insofern finde ich das, ist natürlich kein Problem. Die können schon sagen, dass es um die drei Reiche geht.
Ja, es spielt zumindest vor dem Hintergrund.
Ja, und richtig. Und das Buch heißt halt so, und da kommt das hier vor. Also es ist schon legitim.
Ich finde, was wollte ich sagen? Also wie gesagt, es hat ein befriedigendes Ende. Und es ist jetzt nicht so wie, das wäre ein gutes Beispiel, Castlevania Lords of Shadow, wo quasi was Essentielles im DLC versteckt ist. Von der Geschichte.
Ach so, nee.
Oder Asuras Wrath, wo wirklich das Ende ist im DLC.
Das Ende.
Da musst du nochmal 5 € fürs Ende ausgeben, sozusagen, für die letzten Kapitel. Das ist hier nicht so. Also das Ende ist schon befriedigend und sozusagen abgeschlossen. Nur die Geschichte, vor dessen Hintergrund das spielt, kann man das so sagen, die ist halt nicht abgeschlossen.
Ja, doch, richtig. Ja, ist halt ein bisschen wie in Neo ist es halt auch nicht die gesamte drei Reiche, sondern eben so ein Abschnitt davon und den Abschnitt spielt man halt und der hat halt einen Anfang und ein Ende. Also, das ist schon legitim.
Genau.
Finde ich auch kein Problem oder so. Nee, also das passt schon. Also klar, wenn man überhaupt keinen Bezug dazu hat, glaube ich auch nicht, dass die Handlung sonderlich interessant ist. Also dann sind das halt irgendwie Leute mit Namen, die man nicht aussprechen kann, über Dinge reden, die man nicht kennt. Und da denkt man sich eher so, hä? Okay, dann merkt man sich irgendwie, das eine sind die Blauen, dann die Roten und die Grünen. Das ist so, das funktioniert auf jeden Fall. Und Lubu kennt man vielleicht. Das ist halt die eine Figur, die man eventuell kennt, wenn man sich überhaupt nicht mit auskennt.
Ich weiß nicht, ich merke mir immer Liu Bei und Cao Cao.
Ja, die sind ist auch beide ein bisschen wichtig. Also das ist zumindest nicht falsch mit.
Lu Bu war für mich halt irgendwie so eine riesige G.I. Joe Actionfigur. Keine Ahnung, der auf dem Pferd reitet.
War der eine? Wird auf jeden Fall passen.
Also so stoisch, also, pseudo-heldenhaft, Und so das Ideal des Kriegers so ein bisschen.
Er ist schon der krasseste Typ, nur dass er das mit dem Verrat ist vielleicht nicht ganz so ideal, wenn er Leute von hinten absticht. Ist ein bisschen fragwürdig, aber der sticht ja auch nur böse ab. Also vielleicht ist es doch wieder gut.
Das darf man ja.
Ja, richtig. Also dann ist das zumindest im Nachhinein nicht ganz so moralisch fragwürdig.
Ich würde es, also wenn ich mal so eine Art Wertung abgeben darf, oder ein Fazit, und Stranger of Paradise nicht mitzähle.
Mach, ja. Würde ich so per se auch nicht, denn das, weiß nicht, ich würde sagen, in Stranger of Paradise liegt der Reiz noch so ein bisschen woanders einfach. Ich finde, das hier ist besser mit Nioh vergleichbar.
Also bei mir landet es auf dem dritten Platz.
Ich glaube, es ist sehr
gut, auf jeden Fall. Es kann gut sein, dass es mein Spiel des Jahres wird.
Ja, ist auf jeden Fall bei mir auch oben dabei.
Ich war aber trotzdem ein bisschen enttäuscht. Weil
ich finde,
also davon abgesehen, habe ich ja eben schon mal erwähnt, dass das alles mir nicht ganz tief genug war. Aber ich glaube, das fände ich jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich fand, dass also zum einen die Nebenmission, da gab es ja kaum neue Karten. Das waren ja fast immer bekannte Karten, die, wie du sagst, ne, rückwärts mal abgelaufen werden oder so. Das gab es auch bei Nioh, aber Nioh hatte auch für manche Nebenmissionen ganz neue Karten, die ja auch immer wieder verwendet wurden. Der scheiß Tempel. Wie viele scheiß Tempel-Missionen hat man bei Nioh gemacht? Okay. Aber immerhin waren die halt reserviert für so eine Nebenmission.
Dann darfst du wieder gegen diesen, welcher Boss in Nuel war das, darfst du wieder gegen Nuel kämpfen. Als das 4-2 aufgetaucht ist, habe ich gedacht, geh nach Hause, verpiss dich.
Genau. Und generell fand ich ein bisschen wenig Inhalt.
Ja, ich finde, ich glaube, ich habe ja meinen tollen Twitter-Thread, wo ich schreibe, was ich beendet habe dieses Jahr. Als ich über Volange schrieb, schrieb ich, das passt sehr gut in diese Reihe von Team Ninja-Spielen, die mit Nioh so angefangen haben. Aber das braucht, glaube ich, eine Fortsetzung. Irgendwie so ein Teil, bei dem alles ein bisschen mehr ist. Wo dann diese Basis schon da ist und wo man dann ein paar mehr Level hat, ein paar mehr einzigartige Level vielleicht, noch ein paar mehr einzigartige Gegner und sowas, ein paar mehr Waffen und so.
Ja.
Das Gefühl hatte ich ab und zu bei Volange einfach, dass man sich denkt, ja, das Spiel braucht eine Fortsetzung.
Total. Es kann natürlich sein, dass sie, also das nicht als schnell, komm, das machen wir eben schnell, betrachtet haben. Das bei Stranger of Paradise würde ich sagen, da war es so. Auch wenn ich das Spiel mag, aber da würde ich ganz klar sagen, ja, das war ja auch eine Auftragsarbeit.
Ja, das war so ein bisschen mehr Budget, sag ich mal.
Aber es kann halt sein, weil sie halt an Rise of the Ronin arbeiten.
Ja, das ist ja,
dass die
gerade,
hier halt gesagt haben, okay, eigentlich, also bei Nioh wären jetzt bestimmt wahrscheinlich auch 10 Missionen mehr drin gewesen. Da habe ich, glaube ich, auch plus minus noch 10 bis 20 Stunden mehr drin versenkt. Und ich habe schon die Platin geholt hier.
Ich war auch relativ schnell durch mit Volange, ja.
Also es soll ja nicht heißen, es gibt ja Spiele, die brauchen einfach nicht länger sein. Und lieber ein kurzes, sehr gutes Spiel als ein langes, schlechtes, logisch. Aber das ganze Pacing war auch irgendwie ein bisschen komisch. Also das Ende hat sich für mich nicht unbedingt nach Ende, also nach Finale angefühlt. Ich habe gedacht, ehrlich gesagt, da kommt noch ein Kapitel. Also bis ich dem letzten Boss gegenüberstand, da habe ich gemerkt, okay, das ist genau, Mann,
das muss jetzt
aber noch davor habe ich gedacht, da kommt jetzt noch ein Kapitel mit 5 Missionen oder so. Und halt generell mehr Nebenmissionen hätten sein können und aber das ist ja auch alles Jammern auf hohem Niveau.
Also ja, also so generell, das ist schon sehr gut. Also man kann hier relativ unbesorgt zugreifen. Ich weiß jetzt nicht, ob der PC-Port irgendwelche Probleme hat oder so, da ich hab's auf PS5 gespielt.
Ja, ich auch, aber ich glaube schon.
Das heißt, wenn ihr da irgendwas, da müsst ihr euch informieren. Ich kann's jetzt, weiß es jetzt aber nicht so aus dem Stegreif. Wie gesagt, wir haben es eben beide auf PS5 gespielt. Aber notfalls kann man das nachgucken, denke ich. Aber ja, das ist, also man kann da schon relativ unbesorgt zugreifen, wenn man einfach ein gutes Action-RPG haben möchte.
Ich weiß nicht, ob es jetzt, die sind, glaube ich, nicht mehr spielbar, die Demos.
Ich glaube, auf PC läuft gerade wieder ein, aber es kann sein, dass der demnächst wieder nicht mehr verfügbar ist. Also vielleicht kommt der ab und zu.
Dann sollte man unbedingt mal reinschnuppern. Wie gesagt, der erste Boss, der ist für viele eine Hürde, aber ich sage, ey Leute, wenn ihr Dark Souls oder Demon's Souls gespielt habt, dann ist das, oder Sekiro, Das ist überhaupt kein Vergleich.
Das geht. Nee, das ist alles schwieriger als das hier. Also, ich fand's relativ gechillt.
Klar, ist man häufiger gestorben, aber das ist ja auch das Konzept.
Ja, das ist auch in den meisten Fällen vollkommen egal. Also man muss sich so ein bisschen abgewöhnen, dass einzelne Tode einen groß stören, denn ein einzelner Tod spielt halt in diesen Spielen
einfach keine große Rolle. Nee, und selbst, also man verliert ja auch hier nicht viel. Man verliert die Hälfte der gesammelten Erfahrungspunkte. Aber es gibt auch Items dagegen, das quasi immer verfügbar ist, wenn du so willst. Du kannst dir ja jederzeit an einem Checkpoint, an so einer Flagge, kannst du sozusagen in den Shop gehen und dir was holen, was das verhindert. Ah, stimmt gar nicht. Nee, ich erzähle Quatsch. Mhm. Das ist ein anderes Item. Aber man hat sehr viele davon zur Verfügung, so dass man nicht mal groß Angst haben muss, Erfahrungspunkte zu verlieren.
Ja, richtig.
Mir fällt gerade ein, über ein Feature haben wir noch gar nicht gesprochen. Jetzt haben wir hier schon quasi unser Schlussplädoyer gebracht, aber ein Feature haben wir gar nicht erwähnt.
Können wir
einschieben. Und zwar das mit dem Rang.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine ganz interessante Mechanik, weil es gerade, wenn man Level schneller machen will, ist es relativ wichtig oder merkbar, sag ich mal. Also es gibt ja diesen, es gibt, man hat ja, man selbst und Gegner in jedem Level haben praktisch einen Rang und den, man kann seinen eigenen Rang erhöhen, indem man Leuten den Mund poliert oder man kann den niedriger machen, indem man selbst den Mund poliert kriegt. Und wenn man innerhalb der eines Levels diese, ich sag jetzt nicht, dass das die Feuer aus Dark Souls sind, aber wenn man die Feuer aus Dark Souls findet.
Oder die kleinen dann, Feuer aus Dark Souls, die kein Checkpoint sind, aber so aussehen.
Genau. Genau, oder die Schreine aus Nioh oder die Idole aus Sekiro oder wie man es nennen möchte, halt eben die Checkpoints praktisch. Dann kann man da seinen Banner platzieren und das gibt einem dann das erhöht dann dauerhaft die den Mindestrang, den man hat für das Level. Also die Mindest, heißt es Ruhm oder so heißt es? Nee, wie heißt es nochmal? auf jeden Fall diesen Quatsch erhöht das dauerhaft dann für das Level, meine ich. Und dann ist man den Rest des Levels zumindest von Anfang an ein bisschen krasser und man sieht auch jederzeit, wenn man in einem Level drin ist, wie viele einem noch fehlen. Das heißt, gerade wenn man beim Endboss eines Levels ist, weiß man auf jeden Fall, dass man noch welche finden kann oder dass man alle hat.
Da habe ich ein paar Mal gesucht. Da war ich am Ende von einem Level und dachte, da fehlen mir jetzt noch zwei Flaggen. Jetzt muss ich den ganzen Weg noch mal rauf und runter. Aber das war vielleicht dreimal im Spiel, das ging. Und genau. Moral, und das geht dann von 0 bis 25. Und man kann, glaube ich, so viel Flaggen finden, dass man mindestens auf Rang 20 ist am Ende, wenn man alle hat.
Genau, und dann, wenn man dann halt diese Finisher auf dem Boss macht zum Beispiel, wird der Rang von dem auch immer verringert. Das ist deswegen noch praktischer, wenn man die hinkriegt. Also das mit der Ausdauerleiste und Parieren, das hilft schon und sehr.
Es gibt auch Items, die den Rang erhöhen im Level. Dauerhaft. Die kosten sehr viel, also die Stamina, die geht dann immer weiter, nimmt dann immer weiter ab, wenn man so ein Item davon schluckt. Aber das ist egal, ich hab das immer so gemacht. Ich habe drei solche Items geschluckt und hatte dann quasi drei Ränge höher. Dann habe ich mich an den Schrein gestellt, dann war der Effekt negiert, aber ich hatte immer noch meinen Rang, meinen eben erhöhten Rang. So kann man fast ein bisschen cheaten. Das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man ganz am Anfang in einem Level rumläuft und die Gegner sind alle Rang 1, aber du bist schon Rang 6. genau. Ja,
dann ist man der Krasseste. Ja, also das merkt man auch sehr stark.
Das ist schon ganz cool. Oder der Spieler hat das oft, dass am Anfang schon in so einer, ich sag mal, Ecke, wo man hin kann, aber vielleicht noch nicht sollte, irgendein großes Monster ist, das schon auf Rang 7 ist. Und
ja, richtig. Und dann ist es ein bisschen leichter.
Kann man natürlich auch so schaffen, klar. Aber das Spiel, glaube ich, das will dir sagen, ey, du kannst später hier nochmal wieder hinkommen. Oder du frisst halt so ein paar Pillen, dann kannst du es auch machen. So wie der Timo der Lamer.
Ich finde das ja, also du sagst natürlich im Spaß, ich finde das natürlich vollkommen legitim, wenn man die Möglichkeit nutzt, die einem das Spiel gibt. Also.
Ist auch legitim, sich NPCs zu beschwören oder oder Natürlich, Hilfe zu holen. Das Spiel drin. Bietet das an, warum soll man das nicht nutzen?
Richtig. Seid ihr zwar feige, aber nee, Quatsch. War nur ein Spaß. Also, nee, wie gesagt, was in dem Spiel ist, ist legitim. Deswegen, da sehe ich überhaupt kein Problem. Sonst würden die das ja nicht ins Spiel machen, wenn die nicht genau. wollten, dass man es nutzt. Ne?
Also ich habe ja auch oft das Verlangen, Gegner oder Bosse alleine zu legen.
Na klar.
Nicht bei jedem Dark Souls habe ich jeden Boss alleine gelegt. Und ich schäme mich jetzt auch nicht dafür.
Nee, ich weiß gar nicht. Ich habe die meisten zumindest allein. Ich glaube, ich habe die meisten einmal alleine gemacht. Ich wette, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so bei der gesamten Reihe, dann fallen mir ein, zwei ein, die ich immer im Koop gemacht habe. Aber nachdenken ist doof.
Also Nioh und jetzt Wolong habe ich alles allein gemacht. Aber bei Dark Souls und Bloodborne, da gab es ein paar Bosse. Da dachte ich mir, nee, Freunde, das sehe ich nicht ein.
In Wolong habe ich halt, genau, wie gesagt, allein und halt mit den NPCs, genau, die einem das Spiel automatisch gibt, dann immer. Auch so gemacht, genau, ja.
Ja, dann freue ich mich sehr auf die DLCs. Die waren ja bei Nioh immer ganz gut. Bei Stranger of Paradise leider nicht so. Mhm.
Nee, die waren ein bisschen
komisch integriert. Da habe ich den ersten gespielt und war sehr, sehr enttäuscht. Die anderen habe ich nicht mehr gespielt.
Ja, das ist alles ein bisschen seltsam. Das hätten sie ein bisschen besser einbinden können.
Aber ansonsten, schönes Spiel. Ja, vielleicht mein Spiel des Jahres. Ja. Mal gucken, was da noch kommt. Und natürlich bin ich gespannt auf Rise of the Ronin. Aber ich...
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist
deren
nächstes Spiel.
Ich bin trotzdem noch ein bisschen zurückhaltend, weil es ja Open World ist. Und es ist echt nicht mein Ding. Ja. Also das hochgelobte Elden Ring, da habe ich ein großes Video zu gemacht, warum ich die Open World komplett beschissen finde und das Spiel auch schlechter macht, als es ist. Also ich bin echt kein Open-World-Fan. Ich sag nicht, jedes Spiel, das eine Open-World hat, ist schlecht, das auf keinen Fall. Aber es ist einfach nicht mein Feature sozusagen. Ich brauch das nicht, ich will das nicht. Und ich bin auch gespannt, ob Rise of the Ronin überhaupt mythologisch angehaucht ist.
Ich
könnte mir nämlich vorstellen, das ist eher wie Ghost of Tsushima, ich mal, realistischer ist.
So ganz leicht halt eben so ein bisschen spirituellen Kram drin hat, aber halt eher so ein bisschen auf dem Boden ist.
Also ich glaube nicht, dass wir da auf Noe treffen.
Wahrscheinlich nicht. Hoffentlich nicht.
Ich find's eigentlich geil.
Wenn das wie kommt, jetzt ist die Frage. Nee, das soll eigentlich im DLC drin sein. Das wäre, glaube ich, das Schlaueste. Ja. So ein DLC machen und da ist dann einer der Bosse. Einer der Superbosse ist dann nur. Das fände ich auch gut, ja. Wenn das im Hauptspiel ist, schicke ich denen mein Spiel zurück.
Welches Nioh war das denn nochmal, wo die da diesen ekelhaften Vogel aus diesem Monster Hunter-Klon drin hatten. Diesen Anime-Monster Hunter-Klon, wie hieß denn das für Spiel nochmal?
Ach ja, God Eater und
Code
Vein war es, glaube ich. In Code Vein war dann der Vieh aus
God Eater drin. Bei irgendeinem Nioh war auch in einem der DLC war da so ein ekelhaftes Vogel-Mutanten-Monster aus God Eater drin.
Ja, doch, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja,
aber ich
so als Gaststar finde ich einen Nue hier in Wolong DLC auch ganz witzig.
Ja, der könnte schon überall hinpacken, ne? Also so als deren Markenzeichner, so wie halt in beiden Nioh-Spielen irgendwann im DLC irgendein Ryu Hayabusa-Vorfahre auftaucht, könnten sie auch einfach nur in alle Spiele packen.
Ja, ich glaube, damit sind wir durch, oder?
Ja, also ich habe per se nichts mehr dann zu sagen.
Würde ich mal sagen, spielt Wolong Fallen Kingdom. Nee, Fallen Dynasty, Fall. Quatsch. Wolong Fallen Dynasty, denn es ist sehr gut.
Ja, doch, auf jeden Fall. Und damit war ich schön, dass du wieder da
warst. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
Und ja, es macht solange Team Ninja Spiele machen, können wir auch ewig noch hier reden. Das ist
wir können gut. Ja mal irgendwann mal über ältere Team Ninja Spiele sprechen.
Ja, stimmt, können wir mal machen. Ist ja nicht genau. So, dass die nichts gemacht haben, ja. Da machen wir die Folge zu irgendeinem, keine Ahnung, Dead or Alive 1 und Ninja Gaiden 1 und dann noch dazu Kingsfield 2 oder so, weil das irgendwie über den Eltern kam.
Ich dachte an Dead or Alive Extreme Beach Volleyball.
Ja, das ist natürlich, also ich meine, es gibt nicht viele Volleyballspiele, muss ja dazu
ich
hab sagen.
Ich habe das einmal gestreamt, weil ich hatte so Schmerzen erlitten dabei. Mhm.
Beim jetzt den dritten oder
ich habe nur den ersten Volleyball-Teil gespielt und und dann habe ich Monate später Beach Spikers für GameCube gespielt und dachte, das ist ein gutes Spiel. Mensch, ist das gut.
Ja, Volleyball an sich ist ja auch eigentlich kein, also das kann man ja zum schwarzen Spiel machen.
Na gut, Freunde, wir wollen euch jetzt nicht noch weiter langweilen über GameCube und hast du nicht gesehen. Dann,
Richtig.
Ja, mal gucken, wann ich wieder da bin. Wir wollten ja immer was über Videospielverfilmungen machen. Das hätte sich ja jetzt super angeboten zu dem Super Mario-Film.
Ja, aber den sehe ich mir auch nicht an.
Aber wir können ja zum ersten Super Mario-Film.
Ja, aber ich glaube aus komplett anderen Gründen. Den muss ich dafür nochmal gucken, denn über den effektiv zu reden im Moment traue ich mir nicht zu. Also ich mochte den ja nicht, als ich den gesehen habe, aber ich könnte jetzt so, wenn das wäre das uninformierteste Reden über
also
einen
ich kann
Film
so
aller
sagen,
Zeiten.
Ich liebe den Super Mario Brothers Film seit 1993, seit ich ihn im Kino gesehen habe.
Ja, du wurdest auch letztens erwähnt. Das wurde auch letztens erwähnt in einer Podcast-Folge, wo ich meinte, dass ich es interessant finde, dass der ja jetzt nochmal von vielen Leuten ausgegraben wird, jetzt wo der neue rausgekommen ist. Da habe ich gesagt, mach das wenigstens so wie Timo und hab den schon immer gemacht.
Nee, ich verstehe alle Seiten. Klar ist, also im Film kann sich auch zu Kult entwickeln, aber ich verstehe genauso gut, wenn man sagt, was ist das für ein Scheiß? Logisch. Aus verschiedenen Gesichtspunkten. Man kann ja aus verschiedenen Gesichtspunkten aber auch aus verschiedenen Gesichtspunkten gut finden. Ja, so wie eigentlich jeden Film.
Ja, das ist auf jeden Fall irgendwas zu haben, denke ich. Aber den, wie gesagt, den müsst ihr mir wirklich nochmal ansehen, um darüber halbwegs
ich glaube, es würde zumindest einen interessanten Podcast abgeben, wenn wir darüber sprechen würden. So, haben wir jetzt genug angeteased.
Denke ich auch. Kann man. Richtig. Und damit fragen wir jetzt euch nicht mehr. Ich weiß nicht den Wolong-Wortwitz.
Wir haben keinen einzigen Wolong-Wortwitz gemacht. Und wir haben es uns nicht mal vorgenommen.
Ja, da sind wir gerade so drumherum gekommen. Richtig, wir sind gerade so drumherum gekommen. Und deswegen holt euch das Spiel einfach. Es ist sehr gut. Ihr könnt uns vertrauen, wie immer. Wir haben euch noch nie enttäuscht. Und habt Spaß damit.
Dann sage ich mal Tschüss.
Tschüss.